Diese Stimme ist einfach nicht fassbar, schreibt Manuel Brug in der Welt am Sonntag euphorisch. Die kunstvoll treffenden Töne der Maria Callas als Dramatikerin und Tragödin, wie zärtlich liebende und strenge Komödiantin, sie werden auch nach ihrem 100. Geburtstag in schillernder Vielfalt ein Weltwunder der Musik bleiben. Keine wie sie. Unvergleichlich, aber in puncto Barbarei, war der 7. Oktober. Die 1200 Opfer der Hamas sind nicht im Kampf gefallen, was schon schmerzlich genug wäre, schrieb Henrik M. Broder in der Welt. Sie wurden massakriert, auf eine Weise, die alles übertrifft, was Juden im Laufe ihrer Geschichte erlebt haben, einschließlich der Erfahrungen mit den Nazis. Die Terroristen hätten das auch noch gefilmt und das Material ins Netz gestellt, um das Gegenüber zu versteinern, analysierte der Kunsthistoriker und Bildwissenschaftler Horst Bredekamp in der Süddeutschen Zeitung und forderte deshalb etwas Bemerkenswertes. Es gibt keine Gegenwehr außer dem Gebot, das Ansehen der Bilder des Terrors unter Strafe zu stellen. Im Fall von Kinderpornografie ist dies der Fall. Umso mehr muss dies für Morde, Vergewaltigungen und Geiselnahmen gelten, deren Zweck darin liegt, gesehen zu werden. Das Ansehen dieser Bilder ist Komplizenschaft. Bei einigen führt das Betrachten dieser Bilder offensichtlich zu noch erschütternderer Komplizenschaft. Oder wie es Henrik M. Broder in der Welt formulierte: Es scheint, als würde Gewalt gegen Juden in manchen Menschen den Hass auf Juden nicht dämpfen, sondern erst recht zum Glühen bringen. Das konnte man am 13. November an der Universität der Künste in Berlin beobachten. Seitdem würden sich einige jüdische Studenten nicht mehr an diese Uni trauen, berichtete Claudius Seidel in der Frankfurter Allgemeinen. Was war passiert? In der Eingangshalle der UdK hätten sich an dem Tag rund 90 Studenten versammelt und gefordert, der, Zitat, Völkermord in Palästina solle gestoppt und Palästina befreit werden. Die meisten hätten schwarze Kleidung und schwarze Corona-Masken getragen und blutrot bemalte Hände gehabt. Nach eigener Auskunft, weil Blut an den Händen deutscher Politiker klebe, die Waffen nach Israel geliefert hätten. Jeder jüdische Student, eigentlich jeder, der sich mit der jüngeren Geschichte Israels beschäftigt hat, wird die roten Hände aber anders deuten, schrieb Seidel und meinte den Lynchmord an zwei israelischen Reservisten im Oktober 2000 in der Nähe von Ramallah. Und dann trat einer der Mörder ans Fenster und zeigte der Menge seine blutverschmierten Hände. An der Universität der Künste hätten die erwähnten Studenten, offensichtlich orchestriert von einem dortigen Gastprofessor, den Präsidenten der Universität Norbert Palz niedergeschrien mit Aufforderungen wie »Stoppen Sie den Kolonialismus«. Seidel gab in der FAZ den Unipräsidenten so wieder. Norbert Palz sagt, er habe in einen Abgrund geschaut, einen Abgrund, dessen Existenz er seit langem geahnt habe. Viele Studenten lehnten das ganze System als rassistisch und kolonialistisch ab, ohne über Instrumente der Analyse zu verfügen oder eine Vorstellung davon zu haben, was sie an dessen Stelle setzen wollten. Hauptsache, es gehe kaputt. Bis dahin könne man aber noch ein Stipendium beantragen. Laut der Uni-Pressestelle wolle der Präsident nun nichts mehr zum Thema sagen, berichtet Markus Wöller in der Welt am Sonntag und spekuliert über den Grund. Unsicherheit? Misstrauen? Die Erkenntnis, dass der Bildungsauftrag teilweise gescheitert ist? Ich möchte Sie, Slavoj Žižek, Sie und Ihre salonlinken Genossen fragen, schrieb die israelisch-französische Soziologin Eva Illouz im Freitag an den slowenischen Philosophen gerichtet, warum konnte die Linke nicht eine kurze Woche lang in Stille mit uns trauern, bevor sie sich in ihre dozierenden Analysen stürzt? Warum scheinen Sie und so viele andere den Antisemitismus dermaßen auf die leichte Schulter zu nehmen, als sei der Hass auf Juden die natürliche Grundhaltung der Welt? Wir hätten um alle drei zusammen trauern können. Um die ermordeten Israelis, um die von Antisemitismus bedrohten Juden in der ganzen Welt und um die unschuldigen Palästinenser, die von israelischen Bomben zerfetzt werden. Jetzt fragen Sie sicher, gab es denn gar nichts Heiteres in dieser Feuilletonwoche? Olaf Scholz' erschütternd nichtssagende Rede zum Haushaltsdesaster der Bundesregierung wurde wenigstens dadurch feuilletonistisch interessant, dass Friedrich Merz den Kanzler als Klempner der Macht bezeichnete. Der Kanzler nahm es als Lob. Olaf Scholz sei kein Klempner der Macht, weil er gar nicht wisse, was er reparieren wolle, schrieb Jürgen Kaube in der FAZ. Gerhard Matzig forderte in der SZ: Mehr Wertschätzung für Handwerksberufe plus angemessene Arbeitsbedingungen minus Klempnerwitze. Das wäre mal was. Klempner und Installateure halten dieses Land sogar im größten Reformstau seiner Geschichte immerhin physisch so gerade noch zusammen. Hand aufs Herz. Wenn mal was kaputt ist, wer würde bei Scholz oder Merz anrufen? Und Hans Zippert prophezeite in seiner satirischen Kolumne für die Welt, aus der verunglückten Formulierung des CDU-Chefs werde noch Großartiges entstehen. Eine 12-teilige Netflix-Serie mit dem Titel »Klempner der Macht« ist schon in Arbeit. Pornoproduzenten haben schon Titelschutz angemeldet für »Klempner der Nacht«.